Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zu unserer 16. Folge Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Wie immer mit mir, Dana Valentina, und mit
Selma Garte, hallo.
Wir wollen heute über ein ganz aktuelles Thema sprechen. Wir wollen nämlich auf die Bundestagswahl blicken und vor allen Dingen auf die gleichstellungspolitischen Vorhaben und Versprechen der Parteien. Und dafür konnten wir einen ganz besonders tollen Gast gewinnen, nämlich unsere Präsidentin im Deutschen Juristinnenbund, Professorin Maria Versig, mit der wir auch die allererste Folge Justitias Töchter aufgenommen haben. Und die wird heute hier mit uns über das Thema nochmal im Detail sprechen. Uns interessiert ja hier bei Justitias Töchter alles rund um die Themen Recht, Feminismus, Gleichberechtigungs- und Gleichstellungspolitik. Und da ist natürlich im Superwahljahr das Thema Wahlen ein sehr naheliegendes. Es sind ja jetzt noch knapp 3 Monate bis zur Bundestagswahl am 26. September. Und ich habe gerade schon das Stichwort gesagt, Superwahljahr. Das sind ja nicht die einzigen Wahlen, die wir hier dieses Jahr in Deutschland haben. Es werden auch am 26. September noch Landtagswahlen durchgeführt in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Andere Bundesländer haben dieses Jahr schon ihre Landtagswahlen gehabt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zum Beispiel. Und es gibt auch eine Reihe von Kommunalwahlen. Also von daher, das Thema Wahlen dominiert auf jeden Fall dieses Jahr. Und wir sind ja auch quasi mittendrin im Wahlkampf. Und Selma, wie würdest du das denn so einordnen? Wir sind mittendrin im Wahlkampf. Aber wo sind eigentlich die gleichstellungspolitischen Themen abgeblieben? Mir sind sie noch nicht so richtig begegnet. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, den Eindruck teile ich voll und ganz. Wir sind mitten im Wahlkampf für den Bundestag, sind mittendrin. Und man vermisst die gleichstellungspolitischen Themen da auf jeden Fall. Man fragt sich, wo sind sie? Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist leider ein Wahlkampf, der bislang nicht so richtig über Sachthemen ausgetragen wird. Fachfragen spielen eine eher untergeordnete Rolle, so ist zumindest mein Eindruck. Ich finde das sehr unerfreulich und eigentlich auch ziemlich ermüdend, dass da eher das auf persönlicher Ebene bislang ausgefochten wird, sodass es jetzt für gleichstellungspolitische Themen kein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber ja, der Eindruck ist trotzdem so ein bisschen, dass die Parteien zumindest, wo sie mal irgendwie Akzente setzen, wo es mal irgendwie fachlich und inhaltlich wird, da nicht auf die frauenpolitischen Themen setzen. Also vielleicht den Eindruck teilen, mit diesen Themen ist 2021 irgendwie keine Wahl zu gewinnen. Wie ist denn da dein Eindruck?
Ja, genau so. Und ich finde das eigentlich ganz verwunderlich und auch so ein bisschen irritierend, weil man ja meinen könnte, dass das ja Themen sind, die durchaus auch viele Menschen bewegen, vor allen Dingen die Wählerinnen, aber natürlich auch andere Personen, die ein Interesse haben an Gleichstellungspolitik und denen auch diese Forderungen am Herzen liegen. Deswegen finde ich es eigentlich schade, dass es im Wahlkampf so überhaupt gar keine Rolle spielt. Gleichzeitig kann das natürlich auch so ein Stück weit daran liegen, dass Gleichstellungspolitik auch immer mit bestimmten Abwehrreaktionen, mit Gegenreaktionen zu rechnen hat, die wir ja auch kennen, die sich ja teilweise im Wahlkampf jetzt auch beobachten lassen, wenn auch vielleicht nicht an den Sachthemen, dann jedenfalls daran, mit welcher Art und Weise auch mit den weiblichen Kandidatinnen umgegangen wird. Also von daher mag das auch so ein Stück weit daher rühren, aber ich würde auch sagen, als so Zwischenfazit, die Themen Gleichberechtigung, Feminismus, Gleichstellungspolitik spielen im Wahlkampf aktuell also nun wirklich keine Rolle.
Dabei sind sie ja eigentlich wieder alle auf dem Tableau. Auch darüber haben wir ja mit unserem Gast der heutigen Folge in der ersten Folge gesprochen, dass ja die Corona-Pandemie nochmal ganz klar vor Augen geführt hat, wo wir eigentlich gleichstellungspolitisch stehen. Und es ist vom Backlash die Rede und so weiter. Also eigentlich wäre jetzt dringend der Bedarf, wirklich da das auch anzugehen und auch im Wahlkampf zu thematisieren. Von daher, ja.
Ja, wir sollten da auf jeden Fall genauer hinblicken und auch dranbleiben, damit auch nicht verheißungsvoll wird, dass jetzt im Wahlkampf die Themen keine Rolle spielen und dann vielleicht in der nächsten Legislatur auch nicht. Das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden. Und da ist natürlich ein Stichwort, wenn wir an die nächste Legislatur denken, die Wahlprogramme der Parteien und die Frage, was versprechen denn die Parteien eigentlich und sind vielleicht in den Wahlprogrammen der demokratischen Parteien, denn uns interessierende, also vor allen Dingen Forderungen im Bereich der Gleichstellungspolitik, aber auch feministische Forderungen aufgegriffen worden. Und Selma, du hast da ja mal reingeschaut und dich so ein bisschen schlau gemacht. Was ist denn da dein Eindruck? Welchen Stellenwert haben die Themen in den Wahlprogrammen der demokratischen Parteien?
Ja, genau. Ich habe mir die Wahlprogramme mal angeguckt. Die sind ja zum Teil relativ lang. Und ich frage mich immer mal, wie viele Leute da eigentlich tatsächlich reinschauen, bevor sie ihre Wahlentscheidung treffen. Aber ich muss sagen, das ist doch immer recht aufschlussreich und eigentlich auch ein ganz gutes Instrument oder ein ganz guter Weg, sich zu informieren, eben wie du sagst, um zu gucken, was ist den Parteien eigentlich wichtig, wo setzen sie Akzente, wo setzen sie Schwerpunkte und so weiter. Und genau, da hatte mich natürlich interessiert, wie sieht's aus mit gleichstellungspolitischen Themen in den Wahlprogrammen? Womit treten sie an? Wofür wollen sie stehen, die Parteien? Und da muss ich sagen, dass so dieser Eindruck, den wir ja gerade irgendwie geteilt haben, aus den Debatten, den öffentlichen, die gerade geführt werden, dass sich der dann nicht unbedingt bestätigt hat, sondern es gibt durchaus einige Parteien, die auf Gleichstellungspolitik einen Schwerpunkt setzen, wenn man in ihre Programme reinschaut. Das sieht man dann daran vor allem, also wer jetzt vielleicht nicht die 118 Seiten oder weniger plus minus lesen möchte, kann ja auch einfach mal ins Inhaltsverzeichnis gucken, weil da gibt es ja dann irgendwie eine tabellarische Auflistung nach Überschriften und da kann man schon ganz guten Eindruck gewinnen, was den Parteien wichtig ist. Und ja, da findet man zumindest wirklich eigentlich bei allen demokratischen Parteien, muss ich jetzt mal sagen. Es gibt eine Partei, die habe ich mir gezielt jetzt nicht angeguckt. Zumindest irgendwo dann versteckt eine Unterüberschrift, die dann irgendwie so wie bei der Union tatsächlich auch überschrieben ist mit gleichberechtigte Chancen für Frauen und Männer. Natürlich ist das Ganze, und das ist auch eigentlich ein No-Brainer und nicht so wahr zu erwarten, da gibt es Abstufungen. Ja? Also bei der Union verbirgt sich hinter dieser Überschrift dann so ein Passus, der eher allgemein gehalten ist. Und ja, wir wollen die Situation von Frauen in allen Politikfeldern in den Blick nehmen. Und na klar, es müssen irgendwie alle gleichberechtigt sein. Bis hin dann irgendwie natürlich über eher Grüne und Linke, die da sehr ausführliche Ausführungen haben in ihrem Wahlprogramm mit sehr auch konkreten Vorhaben oder Forderungen, mit denen sie antreten. Aber man kann schon sagen, dass irgendwie zumindest alle demokratischen Parteien denken, sie müssten was dazu sagen und auch ein bisschen was zumindest dazu sagen.
Und was sind da so die Themen? Also gibt es da bestimmte Hot Topics, die übergreifend in den Parteiprogrammen auftauchen oder sind das ganz unterschiedliche Themen?
Ja, in der Tat, es gibt da einige Hot Topics, die eigentlich alle demokratischen Parteien umtreiben. Und das erste Hot Topic, was wirklich sie alle, also auch inklusive der Union, die sich ja ansonsten eher zurückhält, auch ganz explizit umtreibt, das ist Gewalt gegen Frauen, insbesondere Femizide. Das nennen nicht alle Parteien so, aber es wollen alle Parteien eigentlich angehen mit unterschiedlichen Vorschlägen. Auch da wieder die Abstufung, die ich da schon genannt hatte. Über dieses Thema haben wir ja hier im Podcast auch schon ausführlich gesprochen mit Dr. Leonie Steinl. Also wer sich dafür interessiert, kann die Folge gerne da nochmal hören. Das wäre so das erste Hot Topic. Dann das zweite Hot Topic, was wir auch im Podcast hier schon besprochen haben. Das hat mich dann doch auch ein bisschen gefreut, dass sich da die ganzen Themen wiederfinden, die uns hier im letzten Jahr miteinander beschäftigt haben, was ja irgendwie auch kein Zufall ist. Wir sind der Podcast für feministische Rechtspolitik und uns interessieren natürlich dann die Sachen, die tagespolitisch aktuell waren und die finden sich natürlich auch in den Wahlprogrammen wieder. Jedenfalls, zweites Hot Topic ist Frauen in Führungspositionen. In Führungspositionen der Privatwirtschaft haben wir ja hier besprochen mit Professorin Heide Pfarr. Und da sind zumindest adressiert das Thema die FDP, die SPD, die Grünen, die Linken mit sehr unterschiedlichen Vorschlägen, wie man mehr Frauen in Führungspositionen denn auch bekommen könnte. Die FDP setzt da eher auf Transparenz und auf Selbstverpflichtung anstatt von starren Quoten. Die anderen Parteien aber wollen da tatsächlich nochmal substanziell nachbessern. Die SPD möchte die Quote zumindest in der Breite ausweiten und alle börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen damit einbeziehen und auch wirksamere Sanktionen. Die Grünen wollen die Quote perspektivisch so anheben, dass wir einen Frauenanteil von 50% überall haben in den Führungspositionen. Und die Linke geht da, glaube ich, am weitesten, indem sie eben fordert, dass es die verpflichtende Quote gibt von 50% in Führungspositionen. Das ist so Hot Topic Nummer 2, die Quote. Und was treibt die Parteien noch um gleichstellungspolitisch? Ja, ganz interessant, auch alle genannten 4 Parteien ist ein Thema, wo sie sich wirklich einig sind, FDP, Grüne, SPD, Linke, dass der Paragraph 219a StGB abgeschafft werden muss. Also das sogenannte Werbeverbot für den Schwangerschaftsabbruch, darüber haben wir mit Inga Schuchmann hier gesprochen, da sind sie sich einig, der muss weg. Eigentlich finde ich, dann macht es doch.
Ja. Könnte
mal so
man
mein, mal so mal Eintrag. Könnte man ja halt irgendwie, hätte man ja dann irgendwie wahrscheinlich auch mit diesen Mehrheitsverhältnissen in der letzten Legislatur schon durchbringen können. Aber gut. Und letztes Hot Topic, was uns hier auch schon beschäftigt hat, wo sich diese Parteien auch einig sind, nämlich die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Ehepaaren in der Situation, wenn sie ein Kind bekommen, abzuschaffen, also das Abstammungsrecht zu modernisieren. Auch darüber haben wir hier zweimal gesprochen mit der Rechtsanwältin Lucy Chibut. Das war jetzt ein kleiner, war verbunden mit einem kleinen Werbeblock, doch nochmal in die alten Folgen reinzuschauen oder reinzuhören, wer sich jetzt für eins dieser Themen besonders interessiert oder denkt, ah ja, jetzt will ich aber auch besser verstehen, was da im Wahlprogramm zum Beispiel steht, dann empfehle ich das natürlich an der Stelle sehr gerne nochmal.
Unbedingt. Ja, das hört sich ja auch erstmal eigentlich ganz erfreulich an. Dann ist es natürlich einerseits so, dass es sich auch so ein bisschen zeigen wird, inwiefern die Parteien dann auch diese Wahlversprechen halten. Jedenfalls diejenigen, die dann auch die neue Regierung bilden und was sich dann auch in den Koalitionsverträgen festsetzen kann. Das wird ja so ein Zeitpunkt sein, wo wir da auch nochmal genau hinschauen sollten auf diese Wahlprogramme. Nun würde ich zum anderen ja so ein bisschen denken, das klingt ganz gut. Das sind ja auch wirklich Forderungen, die uns hier auch umgetrieben haben, für die viel gestritten wird. Es sind natürlich, könnte man jetzt böse sagen, auch so ein bisschen alles ein bisschen billige Themen. Ne? Also Themen, die letztlich natürlich gewisse Ungleichheiten überwinden, Diskriminierung abschaffen, die aber gleichwohl natürlich auch jetzt nicht so kostenintensiv sind für den Staat.
Aber auch das ist ja etwas, was, finde ich, eine gute Fragestellung ist. Wenn man sich mal diese Wahlprogramme anschaut und guckt, wo stehen da die Parteien, wie überzeugend ist das und wie ernst meinen sie es eben, wie viele sind einfach irgendwie so Schlagworte, was nicht viel kostet, was irgendwie vielleicht auch leicht zu machen ist und wie viel ist wirklich ernsthaft, substanziell, vielleicht auch materiell, verspricht einen Beitrag dabei, weiterzukommen in der Gleichstellung. Und da, Dana, hat ja auch der Deutsche Juristinnenbund jetzt unlängst ein Tool geliefert, was dabei helfen kann, richtig?
Genau. Der Deutsche Juristinnenbund hat gerade im Juli seine Wahlforderungen veröffentlicht. Und das ist natürlich ein Instrument, was in dem Zusammenhang auch nochmal ganz interessant ist, was man auch nutzen kann, um so ein Stück weit abzugleichen, wenn ihr jetzt vielleicht nochmal draufschauen wollt, auch auf die Wahlprogramme. Damit kann man nämlich ganz gut auch nochmal sehen, wie ausdifferenziert solche Forderungen aussehen könnten. Denn der DJB hat wirklich zu allen Themenfeldern, die uns hier interessieren und auch in den letzten Folgen interessiert haben, sehr detailreiche Forderungen formuliert und auch Aspekte, wo wirklich was getan werden muss.
Ja, und genau über diese Wahlforderungen und auch über den aktuellen Wahlkampf und die anstehende Bundestagswahl und was wir davon erwarten dürfen, können, sollten, können wir jetzt sprechen mit unserem Gast, mit Professorin Maria Wersig. Und wir freuen uns sehr, Maria, dass du uns zugeschaltet bist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Maria ist unseren Zuhörenden ja auch möglicherweise schon bekannt, nämlich aus der allerersten Folge Justitias Töchter. Da haben wir schon mal gesprochen. Trotzdem möchte ich natürlich für diejenigen, die die Folge vielleicht nicht gehört haben und unsere tolle Präsidentin noch nicht kennen, noch einmal ganz kurz vorstellen, was du so bislang gemacht hast, Maria. Du hast in Berlin an der Freien Universität Rechtswissenschaft und Genderkompetenz studiert, hast dann an der Universität Hildesheim im Jahr 2013 promoviert und zwar zu einem auch klassischen frauenrechtsbewegten Thema, nämlich zum Ehegattensplitting, das wir hier auch in der Folge zum Steuerrecht schon einmal näher besprochen haben. Deine Arbeitsschwerpunkte sind vor allem im Sozialrecht und an den Schnittstellen von Familienrecht, Sozialrecht und Steuerrecht. Du warst von 2015 bis 2020 Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit am Fachbereich angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule Dortmund und bist jetzt seit letztem Jahr Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit an der Fakultät Diakonie, Gesundheit und Soziales an der Hochschule Hannover. Außerdem bist du seit September 2017 Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes und hast hier auch vorher schon verschiedene Funktionen bekleidet, unter anderem auch die sozialrechtliche Kommission geleitet. Und wir freuen uns total, dass wir jetzt nach fast einem Jahr Justitias Töchter heute hier nochmal die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen.
Ja, es freut mich auch sehr, wieder hier zu sein. Hallo.
Maria, wir möchten in dieser Folge im Superwahljahr 2021 und jetzt, wo der Wahlkampf ja, wir merken es, ein bisschen in die heißere Phase geht, aus einer feministischen Perspektive auf diese Wahl und auch auf diesen Wahlkampf blicken. Und einleitend möchten wir dich gerne fragen, mal etwas allgemeiner, was bedeuten aus deiner Sicht denn demokratische Wahlen für den Kampf um Geschlechtergerechtigkeit, der dich ja als Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes besonders bewegt?
Ja, Wahlen sind natürlich immer ein ganz wichtiger Zeitpunkt für große Grundsatzentscheidungen und auch für Diskussionen in der Gesellschaft, in welche Richtung soll es jetzt gehen. Und dafür sind ja auch Wahlen da, ja, für die demokratische Legitimierung von allem eigentlich, was so passiert im Staat. Und ja, dieses Jahr ist natürlich ein ganz besonderes Jahr. Wir können Schlussfolgerungen ziehen aus der Pandemiezeit. Wir haben sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ganz wichtige, richtungsentscheidende Wahlen. Sicherlich ist auch das zu Ende gehende Kapitel Angela Merkel ein Faktor. Dass jetzt einfach sehr viel der Fokus darauf liegt und auch liegen sollte aus meiner Sicht. Ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und aus frauenrechtspolitischer Sicht muss ich sagen, gerade als Fazit aus diesen Erlebnissen in der Pandemie, wo die Pandemie uns auch wirklich den Spiegel vorgehalten hat, wie wir stehen, was die Gleichberechtigung der Geschlechter angeht, ja auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ist eigentlich klar geworden, auch ja, welche Hausaufgaben nicht gemacht worden sind und wer die Leidtragenden sind von Versäumnissen. Ja, denke ich, eigentlich sollte Gleichstellungspolitik und die Frage, was können wir machen, um wirklich diesen Verfassungsauftrag der faktischen Gleichberechtigung der Geschlechter umzusetzen, das sollte eigentlich eine Riesenrolle spielen in diesem Wahlkampf, genau wie andere Zukunftsthemen ja auch. Also ja, die Liste ist natürlich lang, um eins mal zu nennen, den Klimawandel. Und sicherlich gibt es noch viele andere. Also das wünsche ich mir eigentlich. Aber natürlich ist das auch für jede und jeden, die Wahlentscheidung zu treffen haben, dann natürlich eine Frage, womit beschäftige ich mich? Und ja, worauf kommt es mir an sozusagen?
Jetzt hast du schon den Blick auch vorgenommen eigentlich auf diese Wahl, die jetzt ansteht und schon so ein paar Eckpfeiler genannt. Und vor allem, was du dir wünschen würdest oder was schön wäre. Jetzt mal ganz realistisch, wie blickst du als Präsidentin eben eines frauenpolitischen Verbandes auf diese Wahl? Sind da die Prioritäten schon richtig gesetzt? Was erwartest du oder was dürfen wir vielleicht auch noch erwarten? Wir sind ja mittendrin oder fangen gerade erst an.
Also ich erwarte mir eine sachlichere Debatte, als wir sie im Moment haben. Ich habe den Eindruck, wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit, wo dann viel über ja vielleicht so Lebensläufe oder persönliche Qualitäten von Kandidatinnen und manchmal auch von Kandidaten gesprochen wird. Ich fühle mich oft erinnert an den Wahlkampf, den Hillary Clinton betrieben hat und wo es ja auch dann viel um Dinge ging wie ihre E-Mails und sowas, was sehr stark Raum eingenommen hat. Also als Feministin schaue ich mir das an und ich finde es schwierig. Ich kann gar nicht das betrachten, ohne mich zu fragen, ja, würde man einen Kanzlerkandidaten Robert Habeck genauso behandeln, wie man eine Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im Moment mit verschiedensten und zum Teil ja schwer nachvollziehbaren Vorwürfen. Ich denke da an ihr Promotionsprojekt, was sie nicht zu Ende gebracht hat, ja, zu konfrontieren. Und gleichzeitig sind Dinge zu diskutieren wie können wir den menschengemachten Klimawandel stoppen? Wer hat dafür die besten Konzepte? Oder wie wollen wir weitermachen mit den Kosten der Pandemie? Welche Partei hat eigentlich den besten Vorschlag dafür, wie das zu finanzieren sein wird? Und wer letztlich dann die Zeche zahlt sozusagen für die enormen Ausgaben, die wir in den letzten Jahren hatten, für dieses natürlich wichtige Ziel der Wirtschaftsförderung. Und ja, also mir ist zu viel menschelnd und zu wenig harte, sachliche Auseinandersetzung zu den Themen. Und ich möchte noch mal sagen, das würde ich auch über jede andere Kanzlerkandidatin sagen, wenn es sie denn gäbe. Und ich finde doch sehr interessant auch, dass es aber eben nur eine gibt in dem demokratischen Spektrum.
Ja. Also nochmal sozusagen, es geht jetzt nicht darum, dass es irgendwie die Kandidatin ist der Grünen, die du hier verteidigst, sondern es geht halt darum zu beobachten, dass möglicherweise mit der einzigen Kanzlerkandidatin anders umgegangen wird als mit den männlichen Pendants.
Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, und das geht mir aber bei ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft so, wird Leistung von Frauen und Männern wirklich mit gleicherlei Maß gemessen? Und wenn wir jetzt da lange Artikel lesen über Annalena Baerbocks Promotion, dann muss ich an das Klausurengate eines anderen Kandidaten denken und frage mich, warum das keine Rolle spielt.
Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du wünschst dir da auch eine sachlichere Auseinandersetzung. Das ist ja auch was, wofür wir im Deutschen Juristinnenbund stehen. Und der DJB hat ja auch gerade in diesem Monat im Juli seine Wahlforderung veröffentlicht. Vielleicht kannst du mal erzählen, was ist das eigentlich genau und worum geht es bei diesen Wahlforderungen?
Ja, sehr gerne. Diese Wahlforderungen, die wir aufgestellt haben, wo alle Kommissionen und Arbeitsstäbe, die in unserem Verband ehrenamtlich rechtspolitisch arbeiten, sich hingesetzt haben und gesagt haben, was bräuchte es eigentlich als nächstes, um wirklich mit der Gleichberechtigung der Geschlechter voranzukommen. Und zwar auch durchaus mit einem intersektionalen Ansatz. Das ist wirklich eine lange Liste geworden. Also wir haben eine Kurzfassung extrahiert. Es gibt auch noch eine Langfassung, was wirklich beeindruckend zeigt, was wirklich im Recht, aber auch darüber hinaus in der Rechtsanwendung, in Recht und Gesellschaft eigentlich an Stellschrauben existieren, wo, mit denen man Gleichstellung voranbringen könnte, aber auch wo wirklich Defizite sind. Ich nenne mal das Thema geschlechtsspezifische Gewalt, Gewaltschutz, Femizide, wo wirklich dringend angezeigt wäre, mehr zu tun. Ein anderes Thema ist das Thema Existenzsicherung, Alterssicherung, Besteuerung. Also ganz viele Themen, vieles, was auch schon in den vergangenen Folgen von Justitias Töchter aufgetaucht ist, haben wir eben jetzt nochmal komprimiert in einer Liste von Forderungen, wo wir sagen, damit muss sich die nächste Bundesregierung zwingend auseinandersetzen. Das sind Dinge, von denen wir erwarten, dass es in Koalitionsverträge einfließt und wo wir auch hoffen, dass andere politische Akteure das aufgreifen, diese Expertise nutzen, das wieder weitertragen. Und ja, das ist unser Ziel damit. Ja, wir wollen natürlich aber auch allen, die das interessiert, eine Hilfestellung geben. Worauf könnte man denn gucken, wenn man die Wahlprogramme liest? Und wo gibt's vielleicht Leerstellen, die in den Wahlprogrammen nicht auftauchen? Auch das ist ja dann schon eine Information, die interessant sein könnte für die persönliche Wahlentscheidung. Und wir wünschen uns natürlich, dass alle, die sagen, Geschlechtergerechtigkeit ist für mich ein wichtiger Wert, das auch mit einbeziehen in der Wahlkabine, was sie dann entscheiden und das mit auf die Waagschale werfen.
Also sozusagen ein bisschen wie so eine Checkliste auch für WählerInnen, denen Geschlechtergerechtigkeit besonders am Herzen liegt, weil wir haben hier eingangs schon ein bisschen einen Blick auf die Wahlprogramme geworfen und erfreulicherweise sind manche Themen da auch parteiübergreifend adressiert worden, Gewalt gegen Frauen, Equal Pay, es gibt so ein paar Dauerbrenner, andere Themen sind noch nicht so richtig adressiert, aber dann ist es ja auch ein schönes Instrument zu gucken, ja, was gibt es darüber hinaus noch eigentlich, sollte hier thematisiert werden.
Ja, absolut.
Ja, und ich fand es aber auch gerade nochmal ganz wichtig, auch diese unterschiedlichen adressierten Personen, die du gerade herausgearbeitet hast. Also dass es quasi auch für mich als Wählerin irgendwie ein Tool sein kann, um nochmal zu schauen, was ist mir jetzt bei meiner Wahlentscheidung wichtig. Aber letztlich sind das ja auch Konzepte und Forderungen, die da entwickelt wurden von den Kolleginnen, die ja auch gerne aufgegriffen werden sollen, auch von anderen politisch Aktiven. Ne? Und das finde ich auch eigentlich nochmal ganz schön, dass man wirklich auf einen Blick so eine ganz konkrete Liste eigentlich hat mit Handlungsempfehlungen und Dingen, wo man jetzt mal anpacken müsste.
Ja, das ist ganz wichtig, auch die Allianzen, die du beschreibst. Denn bei all diesen Themen Also je breiter ein Thema schon Akzeptanz gefunden hat in Wahlprogrammen, desto besser ist das natürlich, denn dann steigen die Chancen, etwas umzusetzen. Aber zum Teil ist das ja auch von langer, langer Hand vorbereitet, ja, über ganz unterschiedliche Menschen und Köpfe und so weiter hinweg, bis dann ein Thema wirklich ankommt in Koalitionsverträgen. Ja, und Themen, die jetzt noch aussichtslos sind vielleicht oder absurd erscheinen, ja, ich nenne mal das Thema reproduktive Rechte, Abschaffung des Paragraph 218 oder so. Ja, wer weiß, wann die soweit sind. Wir müssen dran arbeiten. Und insofern ist die Liste sicherlich eine Wunschliste. Aber es gibt Sachen, die sind so dringend, die hätten eigentlich stattfinden müssen, ja, in der letzten Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause. Zum Beispiel hier die Überwindung der Diskriminierung der Trans- und lesbischen Eltern durch die Abschaffung der Stiefkindadoption. Da gibt es einfach keine Entschuldigung für, das nicht zu machen.
Ja. Siehst du da noch Licht in dieser etwas ja in diesem dunklen Blick gerade, dass sich das in den nächsten Monaten, dass da Potenzial ist, das nochmal wirklich auch im Wahlkampf auf die Agenda zu setzen und zu thematisieren? Also was glaubst du, wie groß wird das Thema Geschlechtergerechtigkeit und auch konkrete frauenpolitische Forderungen, von denen der DJB ja wirklich viele jetzt auch formuliert hat, nochmal auf die tagespolitische oder, wie du ja eingangs gesagt hast, zur Debatte gestellt werden und ein Thema werden?
Ich sehe ganz viele, die dafür arbeiten, dass das so ist. Also wir sind ja auch nicht der einzige Frauenverband, der Forderungen formuliert hat. Ja, es gibt da wunderbare Materialien, auch zum Beispiel vom Deutschen Frauenrat. Es gibt in der Berliner Erklärung auch ein gemeinsames Statement vieler Verbände, die sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner beschreiben. Aber es ist schon interessant, ja, wie diese Mechanismen jetzt funktionieren. Und gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich aus der Pandemie heraus und den Erfahrungen und ja der Aussicht auf geschlossene Schulen oder Kleingruppenunterricht an Schulen im Winter, ab Herbst, jetzt durchaus der Leidensdruck bei ganz, ganz vielen Menschen durchaus auch da ist, sich für diese Themen zu interessieren. Ja, jenseits von einem harten Kern, die da sowieso seit Jahrzehnten für streiten. Also es ist eigentlich ein Thema, wie wollen wir unsere Gesellschaft organisieren? Was ist gerecht? Wie steht's? Ja, es geht ja bis hin zu Diskussionen wie der adäquaten Absicherung von Pflegearbeit, dem Gender Care Gap, auch der Bezahlung in den Sozial- und Gesundheitsberufen. Das sind einfach zentrale Themen. Daran kommt man nicht vorbei. Man kann natürlich versuchen, irgendwie sich in den September zu retten mit lauter Nebenkriegsschauplätzen sozusagen. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich funktioniert. An irgendeinem Punkt braucht es Butter bei die Fische. Da muss man sagen, was man machen will und nicht nur die anderen mit Dreck bewerfen.
Ich würde gerne noch mal in eine andere Richtung auch was fragen, die aber vielleicht ganz gut zu dem passt, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, nämlich die antifeministischen Angriffe, denen sich gerade sehr viele Politikerinnen, und das zeigt sich ja gerade auch im Wahlkampf, einige Beispiele hast du schon angesprochen, ausgesetzt sehen. Und das ist ja schon, so wie du es beschrieben hast, auch was wirklich ja Erschreckendes und auch Frustrierendes an diesem Wahlkampf. Und ich finde, es passt aber auch zur Beobachtung, die wir generell in den vergangenen Monaten und jetzt auch Jahren gemacht haben, wenn sich Frauen in die Öffentlichkeit bewegen und da ihre Meinung auch äußern und kundtun. Ist das jetzt sowas, was gerade aktuell noch zu einem normalen Wahlkampf dazugehört? Oder wo liegt hier eigentlich genau das Problem? Und ist das vielleicht ein Problem, was nur die Frauen gerade im Wahlkampf betrifft oder wo wir auch nochmal breiter drüber sprechen müssen?
Also ich denke, das ist ein Thema, über das wir breiter sprechen müssen. Wir beobachten das ja schon seit längerem. Das ist auch bei Politikerinnen aus allen Parteien und auch auf allen Ebenen ein Thema. Also gerade in der Kommunalpolitik zum Beispiel sind die Erfahrungswerte wirklich erschreckend, sodass die Frauen, ja, die sich dieser wichtigen ehrenamtlichen Arbeit stellen, sich auch wirklich überlegen, ob sie das noch weiter sich und ihre Familie, ihre Gesundheit und ihre Sicherheit zumuten können. Den Hass im Netz zum Beispiel, aber auch der Hass, der dann überschlägt, sozusagen, ja, in den Alltag. Und ja, also im Deutschen Juristinnenbund beschreiben wir das auch als einen Aspekt von Demokratiegefährdung, weil da geht's ja, natürlich sind das Sachen, ja, als Frau wird man ja nicht nur beschimpft oder als dumm oder nicht das, was eigentlich wichtig ist, checkend im Meinungskampf bezeichnet, sondern es geht ja dann sofort unter die Gürtellinie mit sexistischen Beleidigungen, ja, bis hin zu Vergewaltigungsdrohungen und dem ganzen Kram. Und das trifft Politikerinnen besonders. Und das ist natürlich einen Weg, sie zum Schweigen zu bringen, sie auszugrenzen, sie so zu beschäftigen mit der Auseinandersetzung mit diesem Thema, dass für die eigentliche Sacharbeit, die ja total wichtig ist und auch sehr zeitaufwendig in einer politischen Karriere, dann ja, möglichst wenig Energie übrig bleiben soll. Und damit das, ja, was das heißt, wenn man quasi mit einer klaren Strategie dahinter bestimmte Gruppen zum Schweigen bringen kann, für unsere Gemeinschaft als Ganzes. Ich finde, das kann man gar nicht hoch genug bewerten in der Bedeutung und auch in der Herausforderung, die das ist.
Und darüber haben wir ja hier auch schon im Podcast gesprochen, eben mit der Rechtsanwältin Verena Heisch über die Facetten von Hate Speech, insbesondere wie sie Frauen treffen und dann nochmal mehr Frauen eben, die auf der politischen Bühne unterwegs sind. Das ist eine ganz gute ein Stichwort, denn dieses Thema, das hast du gesagt, das beschäftigt den Deutschen Juristinnenbund auf rechtspolitischer Ebene schon länger. Es wird ihn aber ganz besonders nochmal beschäftigen dieses Jahr beim Bundeskongress. Der steht nämlich unter dem Zeichen oder unter dem Titel Demokratie und Gleichberechtigung. Und ich denke, wir haben schon eine ganz gute Idee davon bekommen, was das wieder die Zusammenhänge sind, wie Gleichberechtigung und Demokratie zusammenzudenken sind. Aber vielleicht magst du noch mal ein paar Stichworte liefern, was uns da beschäftigen wird.
Ja, sehr gerne. Der Bundeskongress trägt den Titel Gleichstellung und Demokratie und er bindet sich auch ein an so eine kleine Kampagne, die wir machen zu dem Thema. Also es wird auch eine Vorveranstaltung geben im September zu diesem Thema das Netz als Radikalisierungsmaschine. Und beim Kongress selber, der wird am 16. September beginnen mit der feierlichen Eröffnung und dann bis einschließlich 18. September ja stattfinden. Wollen wir also den großen Bogen schlagen zwischen diesem ganzen Thema Macht, Parität, wo stehen wir da mit der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in den Parlamenten? Ja, wir wissen ja, wir hatten noch nie ein paritätisch besetztes Parlament. Also darum wird es gehen, auch um die Hindernisse, die es immer noch gibt. Und natürlich die Frage, was kann das Recht tun? Wir werden aber auch sprechen eben über den Feminismus im Kampf um die Demokratie. Die Gefahren, die zum Beispiel eben aus Hate Speech und ähnlichen Strategien erwachsen. Und wir möchten auch darüber ins Gespräch kommen, was braucht eine feministische Zivilgesellschaft. Ja, dann wird es auch noch einen ganz tollen Lunch-Talk geben, mit Susanne Wehr zum Thema antifeministischer Rechtsaktionismus, was es bedeutet für den Rechtsstaat. Und es wird einen Workshop geben zum Thema Diffamierung, wie man umgehen kann als Organisation, wenn zum Beispiel eine Aktivistin aus dem Vorstand sich mit einer Diffamierungskampagne konfrontiert sieht. Also ein ganz, ganz breites, buntes Programm. Man kann sich ab sofort auch anmelden auf unserer Webseite. Und kleiner Werbeblock noch, für Studentinnen ist die Teilnahme kostenlos. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wirklich viele auch unserer HörerInnen kommen. Und das Gute ist auch noch, wir machen das alles virtuell und es wird auch viele Gelegenheiten geben, sich zu vernetzen und einfach auch mit Gleichgesinnten oder Gleichinteressierten ins Gespräch zu kommen.
Ja, hervorragend. Absolute Empfehlung, auf jeden Fall teilzunehmen und dabei zu sein. Das wird bestimmt total spannend. Wir werden natürlich auch alle dabei sein und freuen uns total auf das Event und genau, und freuen uns natürlich auch vor allen Dingen, wenn unsere Mitglieder kommen, aber auch andere Interessierte sind bei dem Kongress gerne gesehen und haben da auch Gelegenheit, den DJB kennenzulernen.
Und unsere Gästinnen aus den vergangenen Folgen vielleicht auch mal live zu sehen. Viele sind ja eigentlich schon bekannt hier, weil wir sie als Expertinnen im Gespräch hatten und die werden dort auch auf verschiedenen Panels sitzen oder wie Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär beim Lunch Talk dabei sein. Also ich glaube auch aus der Warte aus ist das auch eine Empfehlung für diejenigen, die uns schon länger hören und vielleicht Lust haben, dann nochmal so Gesichter zuzusehen und noch ein bisschen mehr von den Leuten zu erfahren.
Ja, das wird großartig.
Ja, vielen Dank, Maria. Das war ein spannendes Gespräch und wir freuen uns alle ganz doll auf den Bundeskongress.
Ich freue mich auch.
feministische Fundstücke.
Dann schließen wir auch diese Folge wie gewohnt mit unserer Lieblingsrubrik ab, den feministischen Fundstücken. In dieser Rubrik überraschen wir uns mit Kuriosen, mit Interessantem, mit Wissenswertem, mit spannenden Fakten und Empfehlungen und manchmal auch Aufregern rund um das Thema Feminismus und Jura. Ich glaube, so kann man sagen. Es ist mittlerweile einigermaßen breit gefächert schon, was wir hier uns gegenseitig vorgestellt haben. Und liebe Dana, heute bist du dran, mit deinem Fundstück zu beginnen.
Ja, ich habe was ganz Aktuelles mitgebracht. Deswegen hoffe ich auch, dass es nicht eine von euch vielleicht auch mitgebracht hat, weil es sehr gut zum Thema passt. Und zwar ist es ein Artikel, genau genommen ein Protokoll, das erschienen ist am 6. Juli, also auch gerade erst, bei Zeit Campus. Und zwar ist es ein Protokoll über Sexismus in der Politik. Und das sind Erfahrungsberichte von über 20 Politikerinnen, die also berichten, was ihnen da so passiert. Von Dickpics über Mord- und Vergewaltigungsdrohung, Beleidigung, sexuelle Belästigung. Und sie erzählen eben einerseits, was passiert, andererseits eben auch, was das für sie bedeutet in ihrer Tätigkeit als Politikerin und wie sie damit umgehen. Und dabei sind, es sind also jung, weiblich, unerwünscht heißt der Artikel. Das sind überwiegend junge Politikerinnen. Und zwar aus dem Bundestag, aus dem Europäischen Parlament, aus der Kommunalpolitik, in irgendeiner anderen Form in den Parteien aktiv und in Parteiämtern. Und es ist erschreckend. Gleichzeitig wissen wir es natürlich irgendwie eigentlich auch schon. Also so ein Stück weit auch wieder Dinge und Themen, über die wir hier auch gesprochen haben. Und es zeigt halt auch einfach wirklich nochmal, was das auch bedeutet, sich in so ein Amt zu begeben und was es auch macht mit den Frauen. Und das sind eben Dinge, mit denen man als Politikerin dann noch on top zu tun und zu kämpfen hat und was man einstecken muss, was eben bei den männlichen Kollegen nicht der Fall ist. Und ja, deswegen, also ich finde, das ist auf jeden Fall sehr interessant, das zu lesen. Von daher ist das heute meine Leseempfehlung.
Tolle Empfehlung. Ich habe das auch mit Gewinn gelesen.
Ja, und es passt auch wirklich sehr gut. Und ich glaube, es ist halt auch immer noch wichtig, sowas einfach sozusagen protokolliert darzulegen, um es sichtbar zu machen, weil ja. Uns mag das bewusst sein, aber vielleicht nicht allen, die dann so sagen, ja, na gut, stell dich nicht so an, so schlimm ist es ja nicht.
Ja.
Ja, von daher auch einfach ein gutes Projekt, ne?
Selma, was hast du denn?
Ja, ich mache gleich weiter, weil ich habe auch was mitgebracht aus der Zeit. Es ist aber überhaupt nicht aktuell. Was heißt überhaupt nicht aktuell? Es ist schon ein bisschen älter, aber es passt auch super gut zum Thema. Und ich habe mich einfach anlässlich dieser Folge daran erinnert, dass ich damals eine Podcast-Folge mit großem Gewinn gehört habe. Und die möchte ich gerne empfehlen. Es ist der Podcast auch von der Zeit. Er nennt sich das Politikteil. Ich finde es ohnehin einen sehr guten Podcast. Sehr gute Gespräche über eben ja tagespolitische Themen. So, ihr geht immer eine Stunde lang. Und sie hatten zu Gast Hedwig Richter. Und Hedwig Richter, die Historikerin aus München, sie ist euch ein Begriff, ihr nickt, hat ja ein Buch geschrieben, Demokratie heißt es schlicht, das ist wohl ein Bestseller. Ich muss dazu sagen, Full Disclosure, ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, aber nach dieser Folge wahnsinnig Lust, es zu lesen. Und die Folge heißt Von Frauenrechten und demokratischem Durchwursteln. Und da geht es eben ja über eine Geschichte der Demokratie und sie erzählt so ein bisschen, was sie in ihrem Buch so schreibt. Auch das ist sehr spannend und dann aber ein großer Block eben, was hat Demokratie mit Frauenrechten zu tun? Und das ist nicht nur total interessant und gewinnbringend, deswegen, weil es eben sehr informativ ist, sondern einfach, weil Hedwig Richter so Spaß macht, ihr zuzuhören. Sie ist wirklich eine unglaublich kluge, aber auch gleichzeitig gut gelaunte Person. Und wenn man sie mal googelt, ihr Bild auf Wikipedia anguckt, sieht man, dass sie, glaube ich, wirklich einfach ein sehr eine große Frohnatur ist. Und deswegen ist es so eine Mischung, die die Inhalte auch irgendwie mit ihr so zu einer so hörenswerten Folge machen. Genau, das möchte ich allen ans Herz legen, die sich auch insbesondere mit dem Thema noch ein bisschen näher beschäftigen möchten.
Sehr cool. Ich bin ja Hedwig Richter Fangirl, aber habe die Folge noch nicht gehört. Deswegen werde ich das definitiv machen.
Maria, krönender Abschluss wie immer. Was ist dein Fundstück heute?
Ja, ich habe was mitgebracht, was euch vielleicht den Sommer ein wenig versüßen wird. Und zwar ist es ein Filmtipp. Das ist ein Film, der heißt Die Unbeugsamen. Regie und Drehbuch Thorsten Körner, der wird am 26. August im Kino starten. Und in diesem Film geht es um die Frauen der Bonner Republik und wie sie sich ihren Platz in diesem Politikbetrieb erkämpft haben. Der Claim auf der Webseite dieunbeugsamenfilm.de ist: Politik ist eine viel zu ernste Sache, um sie allein den Männern zu überlassen. Und in diesem Film kommen Politikerinnen zu Wort, also aller Parteien. Das ist eine ganz lange Liste. Ich nenne mal Hertha Däubler-Gmelin, Marie-Elisabeth Klee, Ingrid Matthäus-Meyer, Christa Nickels, Renate Schmidt, Rita Süssmuth, Carola von Braun, also ein ganz breites Spektrum. Und ja, das zeigt nochmal eine Zeit, wo es noch ein bisschen einsamer war als Frau in der Politik und was diese Frauen gekämpft haben und wie sie als Wegbereiterinnen, wirklich wie Pionierinnen jeden Schritt sich erkämpfen mussten. Und das haben sie eben sehr unerschrocken, sehr ehrgeizig gemacht und sie trotzten eben auch Vorurteilen und auch Diskriminierung, sexueller Belästigung. Ja, und diese Frauen kommen zu Wort und das ist absolut sehenswert und ich empfehle das sehr, sehr gerne.
Cool. Das macht direkt Lust auf so ein feministisches Public Viewing. Vielleicht kriegt man das ja im Spätsommer noch organisiert. Super.
Und du hast es vorab schon sehen können.
Genau, wir sind ja Medienpartner. Ich hatte schon das Privileg, es zu sehen. Und wir schauen jetzt auch, was wir noch machen können, um das die frohe Nachricht an die Frau und die interessierten Männer zu bringen, dass das also ein Film ist, der sich lohnt.
Ja, schöne Fundstücke. Also ich muss sagen, so von Maria und mir jetzt eher so die Gute-Laune-Fundstücke.
Ja, ich mache immer die schlechte Laune-Fundstücke.
Okay. Nee, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Aber hat auch, finde ich, nochmal so schön Facetten des Themas offengelegt, über das wir heute gesprochen haben, nämlich Demokratie und Gleichstellung, Frauen und Wahlen und Frauen in der Politik. Und gibt Anlass, glaube ich, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Wir und Maria, du als Präsidentin im Deutschen Juristinnenbund werden das auf jeden Fall weiter tun. Wir freuen uns natürlich, wenn auch ihr Lust habt, zum Beispiel beim Bundeskongress dabei zu sein und euch da weiter mit dem Thema zu beschäftigen und auch mitzudiskutieren. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank, Maria, für das Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Das war wie immer sehr schön.
Vielen Dank für die Einladung.
Und an unsere Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.